ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und unser Thema heißt: Ich schaffe, also bin ich. Was bedeutet uns die Arbeit? Ging es nach dem Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, dann würden wir bald alle mehr arbeiten. 43 Stunden in der Woche hat er kürzlich vorgeschlagen. Komplett gegen den Trend. Der Großteil der arbeitenden Bevölkerung nämlich plädiert schon lang für eine 4-Tage-Woche, also für weniger Arbeit, idealerweise bei vollem Lohnausgleich. Und Hintergrund solcher Debatten scheint ein ganz grundsätzlicher Wandel in unserem Verhältnis zu unserer Arbeit zu sein, das natürlich je nach Art der Arbeit auch wieder ganz verschieden ist. Da geben sich Firmen Purpose oder Mission Statements und trotzdem finden ihre Angestellten unter Umständen keine Erfüllung in diesem Job. Da brüsten sich Manager mit ihrer 60-Stunden-Woche, während der Nachwuchs offenbar verbreitet deutlich entspanntere Bedingungen aushandelt. Wie viel Sinn kann Arbeit überhaupt stiften im Leben? Wie hilfreich ist ein Begriff wie Work-Life-Balance? Wird die Generation Z unser Verhältnis zur Arbeit weiter verändern? Und wenn ja, wie? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum der Transformationsforscher Hans Rusinek, der Wirtschaftspsychologe Professor Dr. Ingo Hamm sowie Dr. Elke Ahlers, Sozialwissenschaftlerin bei der Hans-Böckler-Stiftung. Vielleicht fangen wir mit der Gen Z an, Frau Dr. Ahlers. Diese viel zitierten jungen Bewerberinnen und Bewerber, die mehr an Self-Care als an Leistung denken, die sind ja fast auch schon wieder ein Klischee. Hat sich da in der Breite wirklich was Grundlegendes verändert?
Ja, also ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei den Befunden zu der Generation Z. Also ich kann das so nicht feststellen und ich glaube, dass sich grundsätzlich ein Wandel ergeben hat. Also wir haben ja über die Hans-Böckler-Stiftung gefragt nach dem Wunsch nach einer kürzeren Arbeitszeit und da haben 80% der Beschäftigten gesagt, und das war über alle Altersgruppen hinweg, dass sie gerne weniger arbeiten möchten. Also von daher gibt es wahrscheinlich Anstöße von den jüngeren Leuten, aber dieser Trend ist in der ganzen Arbeitswelt zu spüren. Und das ist auch gut so, dass wir da so ein bisschen Debatte haben um anderes Arbeiten, um kürzeres Arbeiten.
Herr Professor Hamm, Sie wenden sich gegen zu viel Sinnsuche am Arbeitsplatz. Aber ist es nicht wohltuend, eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben, und braucht eine Gesellschaft nicht gerade Menschen, die was Sinnvolles tun wollen?
Ja, was wir nicht brauchen, meiner Meinung nach, sind überhöhte Sinnversprechen, bei denen sich Unternehmen Etiketten aufdrucken, die eine schlichte, aber völlig legitime Tätigkeit in ein völlig anderes, auch grünes Licht rücken sozusagen. Für mich spielt aber sehr wohl eine ganz große Rolle der sogenannte psychologische Sinn. Und der ist interessanterweise, sowohl was die Wissenschaft sagt, als auch aus meinen persönlichen Eindrücken, gerade auch mit jungen Menschen, etwas ziemlich anderes als jetzt überhöhte Sinnversprechen philosophischer Art. Es geht um Wirksamkeitserfahrung. Es geht darum, dass junge, aber auch alte Menschen heutzutage dieses Gefühl suchen und vermehrt auch verloren haben, was bewirke ich eigentlich mit meiner Arbeit, und zwar auch im ganz Konkreten. Nicht im Sinne einer Weltverbesserung, sondern ich mit meiner eigenen Hände Arbeit, was kommt am Ende des Tages bei raus? Für wen mache ich das? Wo ist vielleicht auch ein Kunde, der sich darüber freut? Wo habe ich einen Kollegenkreis, der mit mir gemeinsam irgendwo arbeitet? Der ist ja zunehmend auch verloren gegangen im Zeitalter von Homeoffice. Das ist dieser ganz akute psychologische Sinn, den wir sehr wohl suchen und selten finden.
Da werden wir sicher noch drauf kommen, was auch Arbeitgeber zum Beispiel dafür tun können, damit sich dieses Gefühl der Wirksamkeit einstellt. Was auf jeden Fall geblieben ist, dass die meisten Leute sich sehr über ihre Arbeit definieren. Warum, Herr Rusinek, ist es denn so normal, dass wir auf die Frage, was machst du so, praktisch immer von unserer Berufstätigkeit erzählen?
Ja, also es gibt ja sozusagen eine schöne und eine nicht so schöne Antwort, würde ich sagen. Es gibt einmal die einfach klare Wahrheit über uns Menschen, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir uns unsere Anerkennung von anderen holen. Und dass unsere Liebe, die wir uns selbst geben können, auch von der Liebe, die wir von anderen bekommen, abhängt. Also meine Tochter, die ist 1,5 Jahre alt und die versucht mir dabei zu helfen, die Spülmaschine auszuräumen, was so mittelgut klappt. Aber was sich darin zeigt, ist, wir wollen gebraucht werden, wir wollen Anerkennung haben. Das ist die schöne Antwort. Und die nicht so schöne Antwort ist, dass Arbeit immer mehr zur letzten Religion wird. Also Arbeit zum letzten Wirkungsort wird. Das ist doch das, was Herr Hamm, glaube ich, auch ein bisschen mit seiner Purpose-Kritik andeutet. Es gibt ja noch andere Wirkungsorte, das Ehrenamt, die Familie, Communities, die wichtig sind, wichtig sein sollten. Aber momentan scheint Arbeit so das Leben aufzufressen und Arbeit die einzige letzte Sinnquelle zu sein. Und das ist gefährlich, denn wenn Arbeit die einzige Sinnquelle in ihrem Leben ist, dann landen sie früher oder später auf der Couch meiner Frau, und die ist nämlich Psychotherapeutin. Und die sagt, du brauchst mehr als eine Sinnquelle in deinem Leben, damit du halt ein stabiles Leben hast. Und daran glaube ich auch. Ich möchte an einer Stelle nochmal Frau Ahlers bekräftigen. Ich bin an der Uni St. Gallen ja Arbeitsforscher, und dort gibt es niemanden, der von Generationsunterschieden so redet, wie das in den Medien oder bei LinkedIn gemacht wird. Mhm. Denn es gibt eigentlich empirisch gesehen keine Generationen auf der Arbeit, die sich unterscheiden. Wenn wir von der Gen Z sprechen als Forscher, dann müssen wir von Alterseffekten sprechen. Junge Leute wollen weniger arbeiten als alte Menschen, und das war schon immer so. Und ein anderer Effekt, den es noch gibt, ist ein Periodeneffekt. Heute wollen alle Menschen weniger arbeiten als früher. Also seit 1970 arbeiten wir in Deutschland 30% weniger. Und ich finde das total wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass diese Effekte uns verbinden. Es ist nicht irgendeine Generation, die irgendwie schlecht drauf wäre. Und deswegen möchte ich das bekräftigen, was Frau Ahlers sagt. Das sind Effekte, die uns alle was angehen. Und das sind auch politische Effekte. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel, viel weniger von diesem Gen-Z-Gerede ertragen müssen.
Ich muss noch einmal einen Schritt zurückgehen. Also es kursiert im Moment die Meinung, dass wir alle weniger arbeiten. Die Arbeitszeit im Durchschnitt sei gesunken. Auf der anderen Seite haben wir noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gehabt, und es sind noch nie so viele Arbeitsstunden generell geleistet worden in Deutschland. Und von daher ergibt sich dann ein anderes Bild. Wir haben halt immer mehr Frauen gehen in den Arbeitsmarkt. Wir haben immer mehr Zweiverdienerfamilien. Und die Arbeit nimmt insofern einen sehr, sehr hohen Stellenwert in den Familien ein. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass alle Leute ein Stück weiter erschöpft sind. Also diese Statistik, die wir immer wieder lesen in den Medien, das ist die Durchschnittszahl. Also wenn man alle Erwerbstätigen nimmt, wo auch viele Teilzeitbeschäftigte dabei sind, und quasi den Durchschnitt nimmt, dann ist die Arbeitszeit gesunken. Auf der anderen Seite, wenn man das über die Familien sieht, dann arbeiten wir sehr, sehr viel. Und das macht für mich auch ganz, ganz viel aus in dem Umdenken, warum wir das Gefühl haben, wir arbeiten alle zu viel oder wir sind in einer erschöpften Arbeitsgesellschaft.
Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, das sind quasi zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Ne? Also es gibt eine wesentlich höhere Erwerbsbeteiligung,
genau.
Aber die Pro-Kopf-Zahl ist gesunken.
Ja, die ist gesunken, aber die Familien sind belasteter als vorher, als es noch das Einernährermodell gab, wo der Mann gearbeitet hat und die Frau zu Hause geblieben ist von vor 40 Jahren.
Absolut.
Oder so.
Ich möchte auch mal einen Punkt da reinwerfen, dass trotzdem wir ja hochgradig viele Dysfunktionalitäten erleben. Die Produktivität ist in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern extrem gering. Und Produktivität hat ja auch irgendwas mit Innovation zu tun, mit einer gewissen Effizienz. Also man könnte ja fast sagen, wir arbeiten viel, aber das, was wir machen, scheint ja immer noch nicht auszureichen. Das Land, die Volkswirtschaft, auch große Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Das sind ja die Eindrücke, die hängen bleiben. Und das ist ja nicht nur Stichwort Fachkräftemangel, dass wir sagen, wir haben in bestimmten Jobs einfach viel zu wenig Leute, die die Jobs noch machen wollen. Wir scheinen ja quer durch alle Arbeitsverhältnisse, quer durch alle Bereiche der Wirtschaft, der Versorgung, des öffentlichen Dienstes ja irgendwie zu wenig zu haben. Ja, heute Morgen habe ich es noch gelesen, dass irgendwo wieder etliche Züge im Nahverkehr ausgefallen sind, weil da wenige Personen in einem Stellwerk krank waren. Und das erleben wir auf den verschiedensten Ebenen. Ja, ich kann jetzt von der Bahn, ich kann zum Flughafen gehen und stehe da eine Stunde in der Schlange. Ich kann aufs Amt gehen und das ist dann vielleicht geschlossen. Die Liste lässt sich ja beliebig fortsetzen. Also ich würde jetzt nicht vorschnell diesen Aspekt außen vor lassen. Ich glaube, wir brauchen eine neue Lust an Arbeit, die unter besseren Rahmenbedingungen stattfindet. Und dafür müssen, glaube ich, viele Beteiligte etwas tun, was aktuell nicht gegeben ist. Und das wird ja wahrscheinlich die große Diskussion sein, hoffe ich zumindest, die wir hier führen.
Was sagen Sie dazu, Frau Ahlers? Wie geht das zusammen? Also, dass die Familien sich überlastet fühlen und dass sie gleichzeitig mehr Freude an der Arbeit aufbringen sollen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Aber ich beschäftige mich tatsächlich seit vielen Jahren mit dem Thema betriebliche Arbeitswelt und wie Belegschaften über ihre Arbeit denken. Wir befragen regelmäßig Betriebsräte dazu, was gerade in den Betrieben die großen Themen sind. Und seit vielen, vielen Jahren ist ganz an der Spitze der Nennung von Betriebsräten immer das Thema hoher Leistungsdruck, Termindruck, schlechtes Betriebsklima teilweise, Probleme mit Führungskräften. Also der Arbeitsalltag scheint den Beschäftigten nicht gut zu tun. Und das wird sich dann auch in hohen Fehlzeiten auswirken. Also wir müssen, glaube ich, wirklich in die betriebliche Realität auch reingucken, um zu verstehen, was da los ist in der Arbeit, was in den Belegschaften für Themen dran sind.
Das möchte ich absolut unterstreichen, diese Sicht in die Arbeit rein. Ich finde wichtig dabei, dass wir eine Fluchtbewegung aber aktuell sehen. Ja, aufgrund der ohne Zweifel vorhandenen kritischen Umstände vieler Menschen in den Arbeitsverhältnissen. Leider ist ja die Antwort vieler Menschen zu sagen, dann gehe ich da raus aus dem Betrieb. Ja, also teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Ich flüchte mich in mein Homeoffice. Ich flüchte mich in eine geringere Arbeitszeit. Ich flüchte mich in den Vorruhestand. Und das ist ja, glaube ich, überhaupt nicht gesund.
Ich finde, ich kann Ihre, also beide Positionen sehr gut verstehen. Und ich glaube, das verbindet sie auch mehr als sie trennt. Wir sollten viel mehr über die Qualität der Arbeit sprechen, als rein die Quantität zu diskutieren. Es gibt eine Fluchtbewegung von der Arbeit, es gibt eine Enttäuschung von der Arbeitswelt, die sehr deutlich ist. Die sieht man bei TikTok, in Social-Media-Diskursen. Aber es liegt eben nicht am Verhalten von Menschen, sondern an den Verhältnissen, die sie umgibt. Also zum Beispiel, ich wäre heute fast nicht zu diesem Termin gekommen, weil der Kindergarten mal wieder total am Limit ist. Ja, das heißt, es gibt quasi kaum Betreuerinnen dort und Betreuer. Die Care-Arbeitssysteme, die mir Zeit schaffen, damit ich Lohnarbeit machen kann, so wie Kindergärten oder Pflegeheime. Die sind total am Limit, was dazu führt, dass viele Menschen sich Vollzeitarbeit nicht vorstellen können. In der Arbeit selbst werden Menschen sehr stark nach individuellen Leistungen bewertet. Das heißt, man hat so ein krasses Konkurrenzsystem. Die Forschung weiß schon lange, dass es viel besser ist, Leistungen auf Teambasis zu bewerten. Das heißt, in der Arbeit stressen wir uns gegenseitig total. Es gibt das Gefühl, gerade bei jungen Menschen, dass sie nicht wirklich daran arbeiten, die Welt zu einer besseren zu machen, ne, sondern dass sie Probleme nur noch vertiefen. Und all das sind so Qualitätsdimensionen der Arbeit, auch die Besteuerung von Arbeit auf jeden Fall ist auch noch ein sehr wichtiges Thema, die uns dazu bringen, ja, von Arbeit enttäuscht zu sein. Und dann neigen wir dazu, weniger zu arbeiten oder die Arbeit weniger motiviert zu machen. Aber das liegt nicht daran, dass bestimmte Menschen irgendwie nicht genug Freude haben, sondern dass die Systeme, die Verhältnisse uns nicht eine Haltung ermöglichen, die produktiv ist für alle.
Sie sagen ja da, glaube ich, auch, Herr Rusinek, dass wir unterschiedliche Arten der Arbeit falsch bewerten. Hat das auch damit was zu tun? Also abstrakte Intelligenz zu hoch, Fleiß und Empathie zu wenig, Wissenschaftler und Journalistin, so wie wir hier sitzen, zu hoch verglichen mit Handwerkerin oder dem Pfleger?
Ja, es gibt so drei Sinnkrisen in der Arbeitswelt und das eine ist eben eine Anerkennungskrise. Ne? Und unser eins ging auf den Balkon von unseren Altbauten und haben applaudiert in der Pandemie. Und andere sind in der Zeit, haben die halt systemrelevante Arbeit gemacht, die aber nicht richtig anerkannt wird in dieser Gesellschaft. Und das spaltet die Arbeitswelt. Und ich finde das wichtig, dass wir uns nochmal darauf besinnen, wofür wir eigentlich arbeiten, ja, weil wir sind eben alle aufeinander angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Müllabfuhr funktioniert, dass die Kindergärten funktionieren und auch, dass sowas wie Journalisten und Investmentbanker ihre Arbeit machen, sicher auch, ja. Aber was uns verbindet, ist eben diese gegenseitige Bedürftigkeit. Und dass Anerkennung monetärer Art, aber auch gesellschaftlicher Art so ungleich verteilt ist in dieser Arbeitswelt, das halte ich für ein großes Problem.
Gibt es denn da Stellschrauben oder Ansatzmöglichkeiten oder passiert da was Ihrer Wahrnehmung nach?
Ich habe da also dann ganz kurz, weil dann bin ich es losgeworden, dann bin ich nicht mehr so hibbelig, weil es mir so ein wichtiges Thema ist. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Gender Pay Gap, die in Deutschland extrem hoch ist. Also wir sind auf dem vorletzten Platz in Europa. Da gibt es zwei ganz praktische Stellschrauben, wie Unternehmen darauf reagieren können. Das eine Problem ist, dass wir so eine Rush-Hour des Lebens haben, die ist so ungefähr von 30 bis 40. Das ist die Zeit, wo Sie, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, Karriere machen oder das nicht machen. Und das ist total absurd, weil wir werden noch so lange arbeiten in den meisten Unternehmen, dass es komisch ist, dass wir diese Karrierephase gerade auf die Zeit legen, wo Menschen Kinder kriegen. Und wenn man das spreizen könnte, wenn man sagen könnte, hey, es gibt auch sozusagen Late-Career-Optionen, ja, dann würde man gerade Mütter, die eben schwanger werden, davon befreien, diese Vereinbarkeitsproblematik zu haben, just in der Zeit, wo sie eben Kinder kriegen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir leben in einer Arbeitswelt, wo unser Machtbegriff immer davon abhängt, dass jemand Vollzeit arbeitet. Menschen, die Teilzeit arbeiten, werden viel zu wenig befördert, sind viel zu wenig in Führungspositionen. Denn wir glauben, wer Macht hat, wer Führungsverantwortung hat, der muss immer sozusagen auf Sendung sein. Wenn wir das anders machen würden, durch Sachen wie Jobsharing und Topsharing, das heißt, das sind quasi Führungspositionen, die geteilt sind, dann wäre das auch ein weiterer, sehr einfacher Hebel, um Vereinbarkeit zu ermöglichen und damit dann Care-Arbeit, also die Pflegearbeit und Arbeit mit Kindern zu Hause und Lohnarbeit besser zu vereinbaren.
Kann ich nur unterstreichen, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Was ich gerade an positiven Tendenzen erlebe, ist, dass das Thema Führung einen größeren Stellenwert bekommt im Management generell, also auch in der Arbeitswissenschaft, dass wir immer mehr begreifen, dass Führungsverhalten ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür ist, ob es den Beschäftigten gut geht oder nicht. Und dass wir gerade jetzt, wo unsere Arbeitswelt immer digitalisierter, flexibler wird, wir auch immer mehr hybrid arbeiten, im Homeoffice arbeiten, brauchen wir andere Führungskulturen als früher. Wir brauchen viel stärkere Vertrauenskulturen, also so eine gesundheitsorientierte Führung, die die Beschäftigten oder die Mitarbeiter auch gleichwertig ansehen, wo man mit den Führungskräften als Mitarbeiter auf Augenhöhe reden kann, wo man stärker seine Bedürfnisse artikulieren kann, angstfrei auch, indem die Partizipation, also die Beteiligung an der Arbeitsgestaltung, wie wollen wir arbeiten, das spielt alles eine wichtige Rolle und das kann über Führung ein Stück weit geleistet werden. Und dass wir da gerade drüber reden in den letzten Jahren, finde ich, ist schon mal ein wichtiger Schritt.
Herr Hamm, Sie wollten, glaube ich, noch was sagen?
Ja, ich wollte gerne mal den Karrierebegriff rausgreifen, finde ich einen ganz spannenden Diskussionspunkt, auch in der Verbindung, die Herr Rusinek hier nannte, Karriere und Macht. Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit, Forschungs- und Beratungstätigkeit mit sehr vielen Top-Führungskräften zu tun gehabt und interessanterweise waren diejenigen, die es sehr weit gebracht haben und sehr erfolgreich waren, aber jetzt nicht im radikalen Sinne rein quantitativ erfolgreich, sondern wirklich breit anerkannte Persönlichkeiten auch, waren das Menschen, die ihre Karriere eben nicht geplant haben, sondern Folgendes gemacht haben, die zu jedem Schritt in ihrer Arbeits- oder Karrierephase immer den Job, den sie gemacht haben, bestmöglich gemacht haben, weil sie auch gesagt haben, das ist mein Thema, das ist meine Kompetenz, das ist meine Erfahrung. Und da sind wir beim ganz wichtigen Punkt, Kompetenzorientierung. Ich glaube, Spaß bei der Arbeit, auch diese Lust auf Leistung und auch eine adäquate, auch menschenzentrierte Führung, eine Führungskultur, kann ich nur dann hinbekommen, wenn ich das mache, was meinen Kompetenzen, meinen inneren Neigungen entspricht. Und da entdecke ich sehr, sehr häufig, dass viele, auch junge Menschen, das überhaupt nicht wissen. Dass die jahrelang teilweise dahin lavieren, Jobs ausprobieren, Studiengänge ausprobieren, um dann nach 5, nach 10, vielleicht auch erst nach 15 Jahren festzustellen, irgendwie ist es das alles nicht. Also da ist nochmal so eine qualitative Dimension dahinter, die ja auch mit Tätigkeit, mit Arbeit zu tun hat, die wir oft aus den Augen verlieren und wir lieber so nach Rahmenbedingungen, nach ohne Zweifel zu verbessernden Rahmenbedingungen schauen. Aber da ist ja auch eine gewisse Selbstverantwortung für sich zu wissen, herauszubekommen und auch zu verfolgen, was kann ich eigentlich wirklich? Was kann ich von Kindesbeinen an? Weil das ist ja so eine urkindliche Erfahrung der Wirksamkeit, dass ich als Persönlichkeit, mit der ich geboren werde, mit der ich aufwachse, etwas Bestimmtes kann, mir bestimmte Dinge liegen und manche Dinge nicht so sehr mir liegen oder ich auch einfach nicht mag, ja auch vom Arbeitsstil her. Und das zu entdecken, ja, mit Berufsberatung, auch mit Diagnostik, mit Karriereberatung, in so einem ganz basalen Sinne, das ist Selbstverantwortung und das kommt leider viel zu kurz heutzutage.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, so, wenn man, um nochmal ein bisschen als junger Vater darüber zu sprechen, Kinder haben bestimmte Traumjobs, die sind aber viel praktischer und viel mehr purpose-driven, wenn man das so sagen möchte, als das, was sie dann in der Regel machen, ne? Also keiner träumt davon, ich mache jetzt kein Jobbashing, aber viele träumen davon, Feuerwehrfrau zu werden, ja, oder einen Bagger zu fahren und so. Und da ist eine Lust an auch einem gesellschaftlichen Beitrag und auch eine erste intrinsische Begeisterung. Wo geht die verloren und wann geht die verloren? Finde ich eine sehr interessante Frage. Ich habe in meinem Gymnasium dann Berufsberatung bekommen und da wurde uns allen nur akademische Jobs vorgeschlagen. als wäre das die Norm. Und das ist eben dieses Anerkennungsthema, was ich so wichtig finde. Es gibt Studien, die zeigen, dass im Handwerk die Leute viel mehr Sinn empfinden. Es gibt auch viele Jobs im Handwerk, wo man viel besser Geld verdient, als wenn man viele Studiengänge studiert hat und dort Abschlüsse gemacht hat. Und gleichzeitig haben wir so eine Arroganz der sogenannten Wissensarbeit. Ja, der Begriff allein ist schon sehr arrogant, ne? Als würde die Bäckerin oder der Taxifahrer nicht mit Wissen agieren, dass die Leute gefälligst sozusagen diese abstrakte Arbeit machen müssen. Und das ist eben wirklich schade, weil da geht eine intrinsische Motivation verloren und damit gucken wir dann auch herab auf andere Jobs, die dann dazu führt, dass wir eigentlich alle enttäuscht sind von der Arbeit. Die einen, weil sie nicht die Anerkennung bekommen und die anderen, weil sie Jobs machen, für die sie selber eigentlich keine Kompetenz und keine Begeisterung haben.
Gibt es denn da eine Grenze, die dann auch von Bildung abhängig ist? Also die Büroarbeiter, die jetzt einen mehr oder weniger passenden Job machen, wenn die nach Hause gehen, kommen natürlich andere Arbeitende, meist mit Migrationshintergrund, und machen sauber. Oder es gibt den Hilfsarbeiter im Schlachthof. Kann der auch seiner Neigung oder seiner Freude irgendwie folgen?
Also ich glaube, es geht um diese Wirksamkeitserfahrung, weil das ist ja ein ganz häufiger Diskussionspunkt. Was ist mit diesen ganz einfachen Tätigkeiten, ja, die wir viele Menschen ja gar nicht mehr machen wollen und wir da ja auch nach Fachkräften suchen. Es sind ja komische Diskussionen, die da teilweise laufen, ne? Man ist sich zu fein oder man denkt, das ist ein zu simpler Job, aber wir brauchen die ja, ne? Wir brauchen auch die Dixi-Klos auf der Baustelle. Habe ich da schon öfter mal die Diskussion damit aufgerissen und für große Augen gesorgt. Ja, das brauchen wir und das macht wirtschaftlich Sinn. Ist das ein sinnvoller Job? Also ökonomisch gesehen absolut. Kann ich da ein überhöhtes einen Purpose reinpacken? Schwierig. Wie kriege ich jetzt genau diese Person halbwegs glücklich? Neben den Rahmenbedingungen, ne, die ja zweifellos eine große Rolle spielen. Faire Entlohnung, das Gefühl, dass ich mit diesem Lohn auch in der Gesellschaft unter den gegebenen Umständen etwas erreichen kann, mir etwas leisten kann. Ja, die Basics auch, ja, Stichwort Wohnen, Stichwort Betreuung, Kinderbetreuung, was ja nicht so leicht ist. Und da spielt eine ganz große Rolle, dass diese Tätigkeit einfach ganz konkret mit Rückmeldung gemacht wird. Also da sind wir wieder bei diesem ganz konkreten Tun. Und dass ich auch die Möglichkeit habe, als mitarbeitende Person in einem Unternehmen auch selbst zu gestalten. Es gibt eine ganz tolle Studie, die das sogenannte Jobcrafting so initiiert hat als ein großer Trend. Jobcrafting heißt ja so übersetzt, ich mache mir meinen Job selbst, so wie es mir gefällt und passt und wie es meine Neigung entspricht. Jetzt sagen viele Leute gerade hierzulande, oh Gott, ja, ist es denn überhaupt erlaubt? Und diese faszinierende Studie, die hat das bei amerikanischen Reinigungskräften untersucht, ist schon ein paar Jahrzehnte her. Und die haben dann Folgendes gemacht, diese Reinigungskräfte in einer Klinik, die ja überhaupt nichts per Rolle, per Definition mit der Genesung der Patienten zu tun haben. Da haben einige von diesen Reinigungskräften haben völlig selbstbestimmt und ohne zu fragen Bilder umgehängt, sodass die Patienten die besser sehen konnten. Ja, dass die einfach einen netteren Blick hatten. Weil die Bilder, die hingen vorher irgendwie blödsinnig oder so, dass da niemand was von hatte. Und das haben die einfach gemacht. Und dann haben die diese Rückmeldung bekommen, diese Dankbarkeit der Patienten, zu sagen, hey, das hat mir gut getan. Ja, diese Tätigkeit, diese Idee auch, die Tätigkeit zu erweitern, die hat niemand vorgegeben. Die ist einfach durch Freiheit, durch vielleicht ein bisschen mutiges Handeln, durch an die Grenzen gehen der Job Description einfach entstanden. Und das ist das, was wir häufig brauchen in den Unternehmenskulturen, dieses Ermutigen von Mitarbeitenden, diese Schritte zu gehen, auch entsprechend aus Führungssicht diese Kultur zu schaffen, dass Leute jederzeit, sagen wir mal, die Hand heben können, um zu sagen, hey, ich sehe etwas, was wir besser machen können. Ja, und nicht nur so sehr quantitativ im Sinne von Ideenmanagement, ist ja ein alter Hut, sondern wirklich völlig selbstbestimmtes, freies und somit auch höchst selbstwirksames Kreieren oder Ändern oder Anpassen der Arbeit. Und da ist ungemein viel Potenzial, bevor man dann darüber nachdenkt, sich rauszuziehen oder den Job zu wechseln.
Frau Allers, Sie sprachen da vorhin auch von der Führungskultur. Das klang so ein bisschen nach dem, was man mit New Work verbunden hat vor ein paar Jahren. Also flache Hierarchien, was sich ausdrückte dann im Chef, der keinen Anzug trägt, sondern Turnschuhe und man duzt sich und so weiter. Was sich aber dann doch irgendwie als Schaumschlägerei entpuppte. Ne? Gab es diese New Work je oder sehen Sie da noch Potenzial?
Also ich sehe da tatsächlich Potenzial, weil wenn man diese Ideen des New Work aufgreift und dass man halt die Beschäftigten, die Mitarbeiter ganz anders wertschätzt und dass man halt sagt, wir sind ein Team, wir überlegen uns gemeinsam unsere Ziele und wie wir dahin kommen, dann ist das auch so etwas, wie wir jetzt gerade gehört haben mit den Krankenhausarbeitern, dass man halt gemeinsam guckt, wie wollen wir eigentlich arbeiten und dass man den einzelnen Mitarbeiter ganz anders sieht in seinen Potenzialen und in seiner Kreativität und in seinen Ideen, wie er denn Arbeit machen würde. Das sehe ich gerade in New Work auch. Also dieses Potenzial ist da. Das Problem bei New Work ist die Realität. Also viele Unternehmen haben sich vom Gedanken des New Work das rausgepickt, was sie brauchen. Also die haben da quasi so eine Management-Geschichte draus gemacht und haben New Work-Ansätze benutzt, um einfach effizienter arbeiten zu können. Aber haben diesen Gestaltungswillen oder diese Partizipationsideen, die beim New Work drin sind, dieses gemeinsam etwas entwickeln, das ist bei denen untergegangen. Aber grundsätzlich wäre ich tatsächlich so ein Befürworter von dem New Work-Gedanken, weil eben Partizipation darin so sehr verankert ist.
Wenn ich das mal ergänzen darf, aus der Sichtweise von New Work gibt es noch eine andere interessante und finde ich auch nicht so glückliche Entwicklung, dass sehr viel New Work eigentlich nur als Köder gedacht ist für den Teich der knappen Fachkräfte, dass ungemein viel an materiellen Benefits da in diesen Teich geworfen wird und auch immer neue, fast schon absurde Dinge sich ausgedacht werden, um halt zu sagen, hier, wir bieten die ein bisschen mehr. Und man erreicht ja meistens nur eines damit, man macht die intrinsische Motivation kaputt durch zu viel extrinsische Motivation, durch so viel materielle Benefits, die man eigentlich, wenn man seinen inneren Neigungen folgt, seinen Kompetenzen folgt, gar nicht braucht. Gibt's ja auch faszinierende Studien dazu. Eine berühmte Studie, psychologische Studie, hat das ja mal mit Kindern untersucht und da hatte man so zwei Gruppen von Kindern, die sollten beide Bilder malen. Ja, die haben das auch beide gemacht. Nun hat man der einen Gruppe, die haben das mit Freude gemacht, muss man auch dazu sagen. Dann hat man der einen Gruppe hinterher Süßigkeiten gegeben. Und dann hat man das ein paar Mal wiederholt. Und am Ende war dann die Gruppe, die immer Süßigkeiten nach dem Malen bekommen hat, wollte gar nicht mehr anfangen zu malen, ohne die Süßigkeiten zu bekommen. Und das gilt so ein bisschen als eine, ja, wenn auch sehr fast schon überzeichnete Studie, aber ganz interessante Studie dazu, die sagt, also wenn wir zu viel von diesen materiellen Anreizen bekommen, und ich glaube, das passiert häufig im Zeitalter nicht von interessanten New Work-Konzepten, sondern von knappen Fachkräften, dass unheimlich viel von diesem Intrinsischen, was uns wirklich antreibt, was uns wirklich bewegt, was wir wirklich können, einfach verloren geht.
Denken Sie denn da jetzt eher an den Tischkicker oder eher an den Dienstwagen?
Also Tischkicker habe ich selber lange Zeit kritisch beäugt, so als Sinnbild des materiellen Anreizes von New Work. Aber das kann ja sicherlich, wo viele Leute gar nicht mehr im Office sind, mittlerweile schon positiv sein, dass wenn mal so viele im Office sind, dass so eine Tischkicker-Runde zustande kommt, man wieder so ein Teamgefühl entwickelt. Also das hat sich in meiner Betrachtung fast schon dramatisch gedreht. Ist ja auch so ein interessanter Punkt, ne? Mit diesem New Work und dem Gleichsetzen von New Work in Richtung Homeoffice, was ja weit mehr als nur Homeoffice sein kann, hat man ja viele Menschen in diese sogenannte professionelle Einsamkeit getrieben. Ja, also wir denken häufig, juhu, wir sind frei, ja, ich kann überall und jederzeit arbeiten. Dabei sind wir plötzlich auf uns alleine angewiesen, mit uns alleine in den schönen oder auch weniger schönen Homeoffices und kriegen jetzt nicht nur aus einer unternehmerischen Sicht große Dinge gar nicht mehr gebacken, weil wir einfach wenig zusammenarbeiten. Und mir kann eigentlich kaum einer erzählen, der sicherlich hochgradig konzentriert und effektiv am eigenen Rechner zum Beispiel zu Hause was macht, dass er dann irgendwie die großen Projekte neu oder die großen Ideen neu damit hinbekommt, ohne das im Team zu machen. Also wir haben uns vielleicht da ein bisschen zu viel rausgezogen bei all den Vorteilen und auch teilweise Notwendigkeiten, die das hat, ne? Stichwort Kinderbetreuung, die dann unvorhergesehen ausfällt. ausfällt, habe ich auch oft genug erlebt. Und was bleibt einem da anderes übrig, als zu sagen, ich kann heute nicht kommen und ich muss am Schreibtisch arbeiten, weil neben mir oder hinter mir oder über mir noch irgendwelche Kinder sind. Das hat uns ja in diese unglückliche Situation gebracht. Und ich glaube, und das muss man auch sehen, aus Unternehmerseite gibt es ja, finde ich, völlig zu Recht, diesen Punkt zu sagen, große Dinge kriegen wir so nicht mehr hin. Also man kann mit viel Homeoffice an ein verteiltes Team viel abarbeiten, viel erledigen. Aber wo bleibt da die Innovationskraft durch Zusammenarbeit? Und das ist jetzt nicht nur im schnöden Unternehmen gedacht. Ich glaube, es geht bei sehr, sehr vielen auch gesellschaftlichen Projekten nur mit Zusammenarbeit. In den Ehrenämtern beim THW im Verein, da haben wir das ja. Da kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, hey, wir machen das alles nur noch remote. Ne? Da wird ja diese Kraft der Gemeinsamkeit gespürt und auch umgesetzt. Und warum nicht bei der Arbeit? Ja? Also das lässt mich dann teilweise doch leider verzweifeln.
Ich finde es sehr wichtig, dass wir, also ich arbeite sehr viel mit Unternehmen zu dieser Frage. Ne? Und oft sind Unternehmen, kommen auf mich zu und sagen, wie sollen wir das machen? Sollen wir alle Leute zurück ins Büro holen oder sollen wir alle Leute remote arbeiten lassen? Und ich finde das, wie bei ganz vielen Fragen im Leben, ganz wichtig zu sagen, dass das eine Sowohl-als-auch-Frage ist und keine Entweder-oder-Frage. Ne? Ich sage dann immer, wollt ihr lieber mit eine Badewanne mit 5 Grad Temperatur Wasser haben oder mit 50 Grad? Wahrscheinlich was dazwischen. Und ich glaube, das ist bei dem Thema Homeoffice versus Präsenz Office auch total wichtig. Ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, da sind die Leute, die fahren recht lange zu dem Büro, weil es ein bisschen außerhalb ist. Dann setzen die sich da Noise-Canceling-Kopfhörer auf, damit sie in Ruhe arbeiten können. Das muss natürlich nicht sein. So, es gibt bestimmte Arbeitspakete, wo wir sehr gut beraten darin sind, ungestört die machen zu können. Andere wiederum, da hat Herr Hamm natürlich vollkommen recht, sind auf Zusammenarbeit angewiesen. Das heißt, wenn es Abstimmungstreffen gibt, wenn es Diskussionstreffen gibt, dann ist es gut, das vor Ort zu machen. Wenn es aber Aspekte gibt, und die gibt es, ich finde, die sind sehr unterschätzt in der Arbeitswelt, wo man mal konzentriert ungestört arbeitet, dann kann man das auch sehr gut zu Hause machen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wir in Deutschland alle 3,5 Minuten, wenn wir im Büro arbeiten, alle 3,5 Minuten unterbrochen werden auf der Arbeit. Und dass wir 6 Minuten brauchen, um wieder einen konzentrierten Gedankengang zu haben. Und das ist ja was, was mathematisch eigentlich gar nicht aufgeht. Denn wir werden viel öfter unterbrochen, als dass wir uns wieder konzentrieren können danach. Das ist etwas, fairerweise muss man sagen, das kann einem im Homeoffice auch passieren durch Slack und andere digitale Überkommunikation, die wir in der Arbeit haben. Aber das ist etwas, wo ich auch dafür plädiere, Zusammenarbeit ja, wichtig mit anderen Menschen, aber ein Großteil der modernen Arbeit ist eine, die auf unsere Konzentration, unseren Fokus angewiesen ist. Und deswegen ist eine Sache, die ich mit Unternehmen dann mache, zu sagen, hey, lasst uns mal über meetingfreie Freitage nachdenken. Lasst uns Mitarbeitende befähigen, ein Recht auf Unerreichbarkeit zu haben, Zeit zu blocken. Lasst uns Arbeitskulturen so gestalten, dass wir verstehen, es ist vielleicht nicht besonders anerkennungswert, wenn jemand 8 Meetings an einem Tag hatte. Und es sollte vielleicht auch okay sein, wenn jemand sagt, hey, ich bin mal die nächsten 2 Stunden nicht erreichbar, denn ich muss mich konzentrieren auf eine schwierige Frage. Das Vertrauen von Führungskräften in ihre Arbeitnehmer, dass die das dann auch machen und nicht, was weiß ich, Eis essen gehen, das ist wichtig zu etablieren, einfach nur, damit wir unsere Arbeit richtig machen können. Ich finde viele dieser New Work-Debatten, ich finde es erstens interessant, dass New Work nur im deutschsprachigen Raum überhaupt debattiert wird. Also sie werden keinen Amerikaner oder Engländer treffen, der diesen Begriff überhaupt kennt. Und viele dieser Debatten eigentlich sind für mich einfach unter dem Label zu subsumieren, wie können wir Arbeit besser machen? Und besser heißt, dass wir unseren Kopf besser benutzen können, dass wir uns besser konzentrieren können, dass wir wissen, wann wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, wann das sinnvoll ist und dass wir eben aber auch wissen, wann wir ungestört uns fokussieren müssen. Und das ist, glaube ich, der große Lerneffekt. Und wir sind jetzt ein bisschen gependelt sozusagen von der übertriebenen Nähe von vor der Pandemie, wo wir alle immer wie sozusagen die Legehennen aufeinander saßen, zu jetzt einer übertriebenen Vereinzelung. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht, Herr Hamm. Und wir müssen da gucken, dass wir jetzt sozusagen diese Pendelbewegung, dass wir da eine gute und gesunde Mitte finden. Und die Antwort kann nur sein, beides und nicht entweder oder.
Das gilt ja auch für die große 4-Tage-Woche-Diskussion, ne? Für das Thema Wochenarbeitszeit. Da wird ja so ein bisschen so getan, dass das große Allheilmittel ist ja die 4-Tage-Woche. Auch da gibt es ja wahnsinnig viele Erfahrungen, auch im Ausland. Ich sage hier nur mal Stichwort belgisches Modell. Da hat man ja schon vor relativ langer Zeit probeweise die 4-Tage-Woche eingeführt, aber mit Arbeitsverdichtung, ne? Mit 9,5 genau. Stunden ja. Dann in diesen 4 Tagen. So, das Interessante war, da gab es ja auch positive Rückmeldungen. Herausforderung, gerade so aus diesem handwerklichen Bereich und Bau, weil man da festgestellt hat, hey, die Leute können ja viel länger bei der Sache bleiben, ne? Auf der Baustelle, beim Reparieren, ich weiß nicht was. Also auch da gibt es ja eben nicht die pauschale Lösung und sagt, wir brauchen jetzt hier das neue Schlaraffenlandartige weniger arbeiten, sondern es mag ja durchaus dann Gründe geben für bestimmte Branchen oder auch Tätigkeiten zu sagen, da gibt es eine individuelle andere Lösung und die ist eben nicht pauschal einfach weniger, sondern das tut uns ja allen gut und die Leute sind dann entsprechend auch glücklicher, weil sie in dieser verdichteten Arbeit, wenn es denn für den Job passt, dann auch mehr hinbekommen.
Also ich sehe das auch so mit der Vier-Tage-Woche. Also ich finde die Debatte darum, finde ich sehr, sehr wertvoll, weil wir einfach andere Arbeitszeitkulturen brauchen. Aber die Vier-Tage-Woche passt nicht überall hin. Also wir können nicht, die Vier-Tage-Woche ist kein Allheilmittel für alle Branchen und für alle Menschen. Ich würde sagen, dass diese Debatte um Vier-Tage-Woche sehr individuell oder auch branchenbezogen diskutiert werden müsste. Wir brauchen möglicherweise eine Kultur, wo wir die Möglichkeit geben, einzelnen Menschen oder auch Branchen über Tarifverträge, dass sie passende Arbeitszeitlösungen für bestimmte Tätigkeiten und für bestimmte Menschen anbieten können, aber dass man doch eben auch frei wählen kann, das Konzept. Weil wir wissen aus unterschiedlichen Erfahrungen, dass es gut laufen kann, aber eben auch zu starker Arbeitsverdichtung führen kann. Und wir wissen auch, dass Mitarbeiter das eine Zeit lang gemacht haben, 4 Tage zu arbeiten. Einige kommen damit gut klar, andere gehen wieder zurück in die 5-Tage-Woche, weil sie sehen, dass es zu ihren Lebensverhältnissen nicht passt. Also daher mein Plädoyer für einen eher flexibleren Ansatz.
Wie sinnvoll oder überflüssig ist denn nun dann dieser Begriff Work-Life-Balance?
Also ich finde, ich hatte immer ein Problem mit dem Begriff, weil er suggeriert, dass wir 2 Leben haben, die sich irgendwie perfekt voneinander trennen lassen. So, ne? Also, dass wir eigentlich 2 Personen sind. Ich bin die Privatperson zu Hause und ich bin die Arbeitsperson auf der Arbeit. Und das ist so eine ja fast schon schizophrene Fantasie, dass wir uns quasi auf der Arbeit nur unser ökonomisches Einkommen holen und dass ich mir mein psychologisches Einkommen dann nur zu Hause hole. Und es gibt echt spannende Studien dazu, die zeigen, dass diese Rechnung, diese Art von Ablasshandel im Prinzip nicht aufgeht. Wenn ich auf der Arbeit nicht das Gefühl habe, dass ich Selbstwirksamkeit habe, dass ich Selbstautorenschaft habe, wie das in der Studie genannt wird, also dass ich ein bisschen auch die Richtung mitsteuern kann, dann komme ich nach Hause und neige zu Hause mehr zu Depression, häuslicher Gewalt und auch anderen Problemen. Denn ich bin ja nicht ein anderer Mensch auf der Arbeit und ich werde ja nicht zu einer anderen Person nach Feierabend. Wir müssen das viel mehr zusammendenken. Deswegen denke ich viel mehr über Work-Life-Integration nach. Denn auch die Arbeitswelt braucht mich ja auch als kritischen und denkenden Menschen. So, das ist ja gerade in der Klimakrise extrem wichtig, ja, dass wir die Arbeit, dass wir da nicht nur weiter irgendwie uns in die Klimakrise hineinarbeiten, sondern dass wir uns herausarbeiten, dass wir dort kritisch auch das hinterfragen, was wir machen. Und deswegen ist sozusagen diese Idee, dass das Leben etwas anderes als Arbeit wäre, eigentlich fast schon gefährlich. Also natürlich brauchen wir Regeneration, das ist ganz wichtig, aber das so quasi chirurgisch zu trennen, diese beiden Welten, ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt.
Wie schauen Sie auf diesen, wollte ich fragen, Frau Ahlers.
Ja. Also chirurgische Trennung würde ich auch nicht sehen. Ich denke auch, dass wir deutlich entgrenzter arbeiten werden und dass sich da viel vermischt. Aber trotzdem halte ich eine Work-Life-Balance für wichtig und zentral. Und das ist für mich aber keine klare Trennung zwischen Arbeit und Leben, sondern einfach eine bessere, eine gesündere Durchmischung von beidem. Also für mich gehört zum Beispiel dazu, dass man dieses Recht auf Nichterreichbarkeit hat oder dass man halt sagt, ab 19 Uhr bin ich für niemanden mehr erreichbar, Punkt. Oder dass ich die Möglichkeit habe, bei individuellen Bedürfnissen, dass ich einfach auch zu Wort kommen kann bei meiner Führungskraft oder beim Management. Also dass ich meine Bedürfnisse aussprechen kann, dass ich auch gehört werde. Und das ist für mich ganz zentral, um so ein Gleichgewicht zu kriegen, um mich in der Arbeitswelt auch als Mensch mit meinen Bedürfnissen zu sehen.
Wenn man in diese Richtung an einer Stellschraube sofort und wirksam drehen könnte, welche wäre das? Wo würden Sie gerne spontan ansetzen?
Also für mich ist immer wieder zentral dieser Gedanke nach mehr Beteiligung, also nach diesem mehr Miteinander im Unternehmen. Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten oder klassisch einfach immer dieses Autoritäre haben an vielen Orten in den Unternehmen und dass wir begreifen müssen, dass wir alle in einem Boot sind und dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen müssen. Und ja, das gilt für mich in Zeiten von Fachkräftemangel oder von Arbeitskräfteengpässen umso mehr, dass man die zukünftigen oder Arbeitskräfte oder auch die Arbeitskräfte, die man vor Ort hat, dass man die gerne arbeiten lässt, dass man sie, dass sie sich identifizieren können mit dem Unternehmen, mit den Kollegen, mit den Führungskräften.
Ich würde gerne noch da anschließend an Frau Ahlers zwei einfach ganz praktische Sachen sagen, wenn das okay ist, was man jetzt machen kann. Eine Sache, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass man die Wissensarbeitenden und die praktisch Arbeitenden wieder mehr zusammenbringt. Warum sollten die in unterschiedlichen Gebäuden so weit voneinander entfernt sein? Da fehlt richtig viel an Resonanz. Das andere ist, das ist super leicht und ich habe da immer auch großen Spaß dran, Meetings zu Spaziergängen zu machen. Wenn Menschen ihren Körper nutzen, wie Herr Hamm das vorhin ja auch so schön erläutert hat, Menschen vielleicht in der Natur sind und gleichzeitig dabei über Arbeitsfragen reden und an Arbeitsfragen arbeiten, dann macht das was. Wir sitzen viel zu sehr verkrampft, vereinsamt an Computern, gucken in Bildschirme und glauben, das würde die Qualität unserer Arbeit nicht beeinflussen. Natürlich tut sie das. Also machen Sie mal statt einem Meeting mit Ihren Kolleginnen und Kollegen einen Spaziergang und Sie werden merken, das führt zu viel besseren Ergebnissen.
Kann nicht jeder in seinem Job machen, aber es...
Das stimmt, aber irgendwo muss man anfangen.
Was legen Sie denn einem jungen Menschen ans Herz, der oder die gerade ins Arbeitsleben einsteigen wird?
Eine vernünftige Berufsberatung genießen, ja, sei es bei der Arbeitsagentur oder bei privaten Dienstleistern, die kosten übrigens nicht viel Geld. Viel ausprobieren in jungen Jahren, hat man die Zeit. Ja, man braucht auch die verschiedenen Situationen, Erlebnisse, Arbeitsstile, dass man weiß, was einem liegt und was nicht liegt. Und versuchen, so konkret wie möglich und ehrlich auch mit Arbeitgebern zu sprechen. Umgekehrt auch, ja, dass auch Unternehmen eine neue Ehrlichkeit an den Tag legen, nicht mehr überhöhte Sinnversprechen abgeben, sondern den Bewerbenden sagen, ganz konkret geht der Job um das. Ja, wenn du Montag kommst, machst du das und am Dienstag passiert jenes und am Mittwoch das. Weil das ist, glaube ich, diese Konkretheit, die wir psychologisch gesehen brauchen, um dann letztlich zu diesem Werkstolz zu kommen.
Wir haben ja am Anfang über Generationskonflikte gesprochen und was an dieser ganzen Sache stimmt, ist, dass die junge Generation ein wahnsinniges Privileg hat, weil es von ihnen so wenige gibt. Und muss man an dem Punkt sagen, weil es so eine restriktive Migrationspolitik gibt, die auch sozusagen diese Personalprobleme nochmal verstärkt. Was man jungen Berufseinsteigern, finde ich, wirklich nahelegen kann, ist, nutzt diese Macht aus. Es wird der Vertrag der Arbeitswelt, ja, der wird neu geschrieben und ihr habt den Stift in der Hand. Seid kritisch, hinterfragt, damit wir in eine verantwortungsvollere Arbeitswelt kommen. Lasst euch nicht ärgern durch irgendwelche Generationsklischees, hört auf eure Intuition und versucht die Arbeitswelt, und das ist mir ganz wichtig, von innen zu verändern. Ja? Also es gibt ja nicht nur Exit, es gibt auch Voice. Nutzt eure Stimme, seid konstruktiv, aber nutzt das Privileg, das ihr habt, was Vorgängergenerationen nicht hatten, dass ihr jung seid und wenige seid.
Frau Ahlers.
Ja, das war schon mal ein gutes Schlusswort. Eine Sache liegt mir noch ein bisschen am Herzen, gar nicht als Schlusswort, sondern weil mir das gerade so ein bisschen auf der Seele brennt. Wir haben gerade über Individualisierung der Arbeitskonzepte gesprochen und dass das Vor- und Nachteile haben kann. Ich denke aber, dass man über individualisiertere Arbeitszeitkonzepte oder Arbeitsgestaltungskonzepte gar nicht drüber hinwegkommt, weil wir nämlich eine unglaublich heterogene Beschäftigtenlandschaft haben. Also durch den Fachkräftemangel brauchen wir immer mehr ältere Leute, wir haben immer mehr Leute, die Familienverpflichtungen haben. Wir sind immer mehr Mitarbeiter, die gleichzeitig in Qualifizierungsmaßnahmen sind. Und das erfordert natürlich sehr angepasste Arbeitskonzepte. Und von daher halte ich so eine Anpassung auf stärkere, passfähige Arbeitskonzepte doch für ganz zentral. Und von daher wäre das so ein Plädoyer, tatsächlich mehr zuzulassen, mehr individuell zugeschnittene Lösungen auch machbar zu machen.
Ich schaffe, also bin ich, Was bedeutet uns die Arbeit? Das war unser Thema heute im SWR Kultur Forum. Es diskutierten Dr. Elke Ahlers, Sozialwissenschaftlerin bei der Hans-Böckler-Stiftung, Professor Dr. Ingo Hamm, Wirtschaftspsychologe, und der Transformationsforscher Hans Rusinek. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.